Wie angekündigt, steigen wir in eine weitere Etappe ein, in dieser Serie Lichter in der Nacht, wo es darum geht, über die Offenbarung nachzudenken. Ganz bewusst zu Karfreitag schauen wir nach einer Pause wieder neu rein, in das seltsame, in das geheimnisvolle Buch, in das starke Buch zu Karfreitag. Denn wir sind jetzt im Kapitel 5. Das Kapitel 5, wo uns eine Dimension zeigt, wo man Karfreitag drin vorfindet. Ich möchte euch zum Anfang mit reinnehmen in eine Filmaufnahme von einem Gottesdienst in einer Kirche von René Christen, wo ja auch das Konzept erarbeitet hat, Lichter in der Nacht, wo wir auch ein Buch dazu am Büchertisch beziehen können. Er ist der Textleser und dazu wird eine Sandmalerin namens Goni Clement das illustrieren. Und begleitet tut der Micha Kohli am Klavier. Lehnt euch mit ihnen nehmen, lehnt euch zurück, lehnt das auf euch wirken, die ca. 10-12 Minuten. Es ist ein Text, der sich teilweise ein bisschen wiederholt, teilweise auch ein bisschen vereinfacht, in dieser ganzen Dichtigkeit von dem Abschnitt, so, dass es für uns gut verständlich überkommt. So, lehnt das auf euch wirken.
Jetzt sah ich eine Schriftrolle in der Hand, der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Schriftrolle in der Hand Gottes. Sie war innen und außen beschrieben, hatte sieben Siegeln, womit sie verschlossen war. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht dazu? Wer ist dazu berechtigt, die Siegel aufzubrechen? Aber im ganzen Himmel, auf der ganzen Erde und selbst unter der Erde war niemand. Niemand, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen und hineinschauen konnte. Himmel, auf der ganzen Erde, selbst unter der Erde war niemand, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen und hineinblicken konnte. Niemand war zu finden. Niemand, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich. Plötzlich, da meldet sich jemand. Es ist eine Person, ein sogenannter Ältester, der um den Thron Gottes herum war, also eine Person, die mit Gottes Überlegungen völlig vertraut war. Sie schaut mich an, sie ruft mir zu: Weine nicht! Weine nicht, siehe, einer hat gesiegt, er ist der Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der Nachkomme, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Danach sah ich in der unmittelbaren Nähe Gottes noch ein anderes Tier. In der unmittelbaren Nähe Gottes vor dem Thron, in der Mitte neben den vier mächtigen Wesen, die ebenfalls zu Gott gehören, und umgeben von den vielen Ältesten, da sah ich ein Lamm. Es stand da, wie geschlachtet. Hatte sieben Hörner, sieben Augen. Sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Hörner und Augen beschreiben seine Allmacht, Allgegenwart, sein unmittelbares Unter-uns-Sein. zum Thron Gottes sah ich ein Lamm, dieses Lamm ist Jesus Christus. Das Lamm Gottes, als Opferlamm, als das geopferte Lamm für unsere Sünden. Johannes 1, 29 sagt Johannes, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieses Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, zu Gott. Es nahm die Schriftrolle, das Buch, aus seiner rechten Hand, nahm es an sich, um sie danach zu öffnen, zu lesen, und uns in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 6 bis 22, zu übermitteln, zu erklären, was kommen wird, unaufhaltsam kommen wird.
Wir sind mitten in dieser Vision von Johannes, wo er in den Thronsaal Gottes hineinschaut. Es ist die Fortsetzung von Kapitel 4. Dort, wo er eingeladen worden ist, der Johannes, nach den Schreiben an die verschiedenen Gemeinden, wo er eingeladen worden ist, auszutreten, hineinzusehen, in die völlig andere Dimension. Um zu sehen, was dort abgeht, was vorherrscht, was entscheidend ist im Ganzen. Um das Anschliessende, wo er dann aufschreiben muss, was die Offenbarung offenbart, von Zukunft, um das zu verträgen, um das Ziel nicht aus den Augen zu lassen. Der Johannes erzählt weiter, was er gesehen hat im Kapitel 5. Vielleicht geht es dir so, wenn du hörst Offenbarung, Buch mit Siegeln und überhaupt, was da drin vorkommt, Schreckensszenarien, komische Bilder, konfuses Zeug. Was soll das Buch? Lassen wir das mal auf der Seite. Und widmet uns den Texten, die wir jetzt sehen. Das Kapitel 5 gehört auch zu dem gewaltigen Vorbau, wo wir Gottes Dimension sind, bevor die menschliche Dramatik, Tragik anfängt. Wo man wie durch einen Tunnel durch muss, bevor man das Ende wieder sieht. Wir haben gehört, ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand war da. Eine verschlossene Rolle, ein versiegeltes Buch. Nach römischem Recht haben Testament müssen versiegelt sein. So letztwillige Verfügungen. Siebenfach versiegelt deutet darauf hin, dass es um ein ganzes wertvolles Dokument geht. Darum geschützt sein, keine Fälschung, unter Verschluss gehalten. Da handelt es sich um die letzte Verfügung von Gott, können wir so sagen. Die letzte Verfügung über die Menschheit, über Planeten Erde. Und über den Neuanfang danach. Und nach dem Öffnen des Siegel geht es dann los, ab Kapitel 6 bis Kapitel 22. Also der Rest der Offenbarung steht in dem, angeblich in dem Buch, wo jetzt geöffnet werden muss. Abgesichert, gespeichert. Wer hat den Zugang zu dem Buch? Wer hat das Recht, das aufzumachen? Das ist die ganz entscheidend existenzielle Frage. Es geht um einen Inhalt, der elementar ist. Es geht um unsere Schöpfung, um uns selber, unsere Zukunft. Über den, der Kontrolle bewahrt. Oder sind wir Menschen verdammt dazu, einfach in eine ungewisse Zukunft zu stolpern? Ist nicht Gott da, wo die Hand im Spiel hat, wo zum Ziel kommt, wo siegt? Wer kann überleben? Wer kann leben da drin? Niemand war da. Niemand war da, der die Buchrolle aufmachen kann. Der Moment ist unglaublich ein Desaster gewesen, Verzweifel für Johannes. Niemand, weder im Himmel noch auf Erden oder unter der Erde, konnte das Buch auftun noch sehen. Und ich, Johannes, weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Wie der Urs beschrieben hat, am Schluss von ihrer Ferien, war auch eine Verzweiflung. Da ist der Zweifel noch viel tiefer gegangen. Einfach nichts zu wissen, mit null Perspektive, was das alles, ohne Orientierung. Dazu ist der Mensch nicht geschaffen. Der Mensch spekuliert über Leid. Wie geht es weiter? Er rechnet aus, er forscht. Manche bestellen ihr persönliches Horoskop, um Antworten zu finden. Was kommt? Was kommt? Kommt es gut? Wer garantiert mir, dass das gut kommt? Ist da einer, der weiter sieht? Hinter dem Berg sieht? Hinter dem Berg, der so erdrückend ist? Wie geht es weiter? Ist da noch Hoffnung? Wer kann garantieren? Ich weinte sehr. Und dann haben wir gehört, dass da ein Ältester, einer, der ganz nahe bei Gott war, Gesandter von Gott, gekommen ist und gesagt hat, weine nicht, siehe, einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, ein Löwe. Vom Stamm Juda, da hat es doch 12 Stämme gegeben, ein Stamm hat von denen Juda geheißen. Das sind die 12 Söhne vom Jakob im Alten Testament. Das sind Stammesväter geworden. vom ganzen Volk Israel und der eine war der Juda. Da heisst doch, wie der Jakob dortmal jedem Stammes, also jedem Sohn, wo ein Stammvater geworden ist, ein Segen ausgesprochen hat, eine Verheißung, ein Versprechen, einen Ausblick, eine Perspektive gegeben. Und da lesen wir, wie er am Juda sagt: Mein Sohn, du bist wie ein Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben, neben seine Beute. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Wow! Juda, du Stachelei, aus dir kommt einer. Von dir stammt einer ab. Wo wird die Oberhand halten? Gegen das niemand wird können aufnehmen. Löwe, Juda. Bleib einen Moment bei dem Löwe. Es ist der Held der Tierwelt. Der Löwe. Er steht für den Kampf und auch für den Sieg. In Israel hat es Löwe gegeben, dortmal. Die Bibel erwähnt übrigens den Löwe am meisten von der Tierwelt. Der Löwe. Es hat viel Mut gebraucht, es mit dem Löwe aufzunehmen. Nur erfahrene Kriegsleute haben es geschafft, den Löwe zu bändigen. Übrigens zur Zeit vom Orient, Alter Orient, bei Königen, hat man ins Kriegstraining das eingebaut, gegen den Löwe zu kämpfen. Sein lauten, angsteinflößender Brüllen, wie, wie der Donner grollt. Löwe Juda, vor dir flieht Pfind. Löwe Juda, du bist es, wo das Siegel kann brechen. Da ist von Jesus die Rede. Er, der Löwe Juda. Bevor wir nochmal auf den Leuten zu reden kommen, geht es hier weiter. Irgendwie schräg. Komisch. Weil im nächsten Vers lesen wir, wie die Johannes beschreibt: Ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen, mitten unter den Ältesten, ein Lamm. Ein Lamm wie geschlachtet. Also der Löwe und gerade nächster Vers, ein Lamm. Es gibt keine größeren Gegensätze. Ja, das Lamm hat sieben Hörner, sieben Augen gehabt. Ein Ausdruck von Gottes Allgegenwart, Gottes Größe, Stärke auch. Aber eben, ein Lamm. Warum denn ein Lamm? Und es kam, nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm nimmt das versiegelte Buch und hat das Recht, das zu öffnen. Ist es jetzt der Löwe oder das Lamm? Schaut, der Löwe ist zugleich Lamm. Es geht um die gleiche Person. Es geht um Jesus Christus, wo Löwe und Lamm ist. Da möchten wir kurz einen Moment stillstehen. Ich meine, rein Löwe sein, ein Löwe sein. Gewaltvoll. Schau, wer Macht hat und den Lammcharakter in sich trägt, der wird zu einem Monster. Ein Beispiel in der Geschichte, in der Gegenwart. Je mehr Mensch Macht besitzt, desto machtgieriger, machthungriger wird er und wird zu einem Monster. Jesus Christus, wo alle Gewalt, alle Macht hat, ist fähig, hat die Stärke loszulassen. Nicht, weil er der Verlierer ist, sondern weil er Kontrolle hat. Aber er hat Lammcharakter, der Löwe Juda. Das macht so einen Leu. Näher, bringt einem näher, macht einem ihn ja, sympathisch, vertrauensvoll. Da ist nicht einer, der seine Macht destruktiv ausübt und vernichtet, sondern seine unglaubliche Gewalt und Kraft bündelt, gezielt einsetzt. Souverän, einzigartig. Und um das geht es genau im Buch Offenbarung, bei dem versiegelten Buch, wo ja Unglaubliches drinsteckt und eine Befugnis in ihn haltet. Aus Ziel und alles, was soll kommen. Wer ist fähig dazu? Wer hat das Mandat? Wer ist berechtigt? Wer ist kompetent? Es ist der Löwe Juda, das Lamm Gottes. Der Löwe, der brüllen kann. Der am Feind sagt, da an und nicht weiter. Wo der Feind Flucht schlägt. Es ist das Opferlamm, das am Kreuz gehangen ist, an Karfreitag. Stellen wir uns den Moment vor. Da ist Jesus am Kreuz gehangen. Und einen halben Kilometer, 500 Meter weiter weg, in der Stadt. Golgatha war außerhalb der Stadt. Innerhalb der Stadt, im Tempel. In dem Moment, zur 9. Stunde. Das Passamahl, Passa 4. Lämmli sind geschlachtet worden dort. Die Israeliten haben gejubelt, haben daran gedacht, wie Gott sie erlöst hat aus dieser Sklavenschaft von Ägypten. Und sie haben dort ihre Lämmli geopfert. Genau zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz gegangen ist. Und man geht davon aus, dass Posaunen, Trompeten geblasen worden sind. Die wird Jesus gehört haben, über Dächer hinweg. Zu ihm hat man die gehört. Dort ist er gestorben. In dem Moment. Der Löwe ist Lamm geworden. Und wir haben eine ganz bezeichnende, starke Stelle im Jesaja Kapitel 53, wo der Löwe Juda Lamm wird, wie er sich als Lamm zeigt. Da wird vom Lamm, ist vom Lamm gedreht. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Also das Lamm wird geschlachtet, hingegeben, wehrt sich nicht. Es wird geopfert, um stellvertretend Schuld zu zahlen. Die Untreue auf sich zu nehmen, konsequent von der Untreue. Treue gebrochen, was heisst das? Das ist der Inbegriff für, also steht für den Inbegriff Sünde. Wie lässt sich das erklären? Vielleicht, wenn du dir so vorstellst, du als Vater, Mutter hast ein Baby. Und du tust schöppeln und wiegeln und Winden wechseln und schlaflose Nächte hast und verzichtest auf Freizeit, auf all deine Vorzüge, nur für dein geliebtes Baby. Und dann, sobald es laufen kann, wir haben gerade letztens immer so eine Szene von unserem Neffen mit seinen drei Mädchen und das eine Kleine hat gerade bei uns angefangen zu laufen. Das ist ja gar nicht vorstellbar, aber wenn man einfach so denkt, sobald sie ein bisschen selbstständig sind, das Baby sagt, tschüss, Alte, tschüss, Alte, das war's, ich brauche euch nicht mehr. Auf nimmer Wiedersehen vorbei. Vielleicht ein etwas, vielleicht kann das ein bisschen helfen. Zum bisschen, was heisst Treue gebrochen? Für mich als menschliche Geschöpfe, unserem Schöpfer die kalte Schulter zeigen und sagt, brauche ich nicht. Ist besser ohne dich. Du bist für mich Luft. Gestorben. Ja, vielleicht dann, wenn es schwierig läuft im Leben, dann, oder kennen wir uns, dann kommen wir und vor Gott, warum lässt du das zu? Und irgendwann plötzlich muss er Verantwortung übernehmen. Aber sonst eigentlich im Leben. Wir müssen selber unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir sind gottlos, weil wir uns von Gott gelöst haben. Vielleicht behalten wir gewisse fromme Fassaden. Aber im Herzen sind wir von Gott gelöst. Die Treue gebrochen. Und die Jünger Jesu haben ja schon gefunden, ja, der Löwe Juda, Jesus, jetzt zeig dein, dein Leu dir. Und mach Schluss mit der Korruption in unserem Land. Vertrieb die römische Armee weg. Rübis und Stübis, Raum auf. Nein, Jesus räumt noch nicht auf. Er wartet, er wartet. Er lässt Gnade walten. Aber um uns steht es so, wie es im Jesaja heißt: Wir irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Er hat alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Jesus, wo alle Macht hat, als ganz wehrloses Lamm. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt, grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Doch kann man auch anders übersetzen. Niemand dachte darüber nach, was mit ihm werden soll. Oder man kann auch so verstehen, niemand machte sich Gedanken über ihn, wer er wirklich war. Der Löwe, Juda. Er ist nicht nur Lamm, er ist Leu. Weil der Mächtige nicht Monster geworden ist. Darum kann er erst recht brüllen. Darum hat er die Autorität. Darum hat er alles Vertrauen verdient. Darum hat er unser eigenes Leben, die Menschheit verdient. Ihm gehört die Schöpfung. Ihm. Und darum heisst es in Vers 12 im gleichen Kapitel, schaut mal, darum teile ich die vielen ihm zu. Die Starken werden seine Beute sein, weil er den Tod auf sich nahm, wie ein Verbrecher behandelt wurde und von Sünden erlöst hat. Am Find brüllt dazu, sie gehören mir. Ich habe sie zahlt mit meinem Leben. Ein Leu, jetzt das Bild passt nicht ganz, mit Narben vom Tod, mit Schrammen, mit Verletzungen, die er mitgetragen hat. Jesus, sie die Wunden, sie die Narben in den Händen. Er hat den Kampf gekämpft und hat gesiegt. Jesus hat sich wie ein Lamm abführen lassen zur Schlachtbank. Gleichzeitig war er Leu. Sehen wir den Leuencharakter im Opferlamm an Karfreitag? In der ganzen Leidensgeschichte? Am Pilatus sagt er, du sagst richtig, ich bin der König. Ich bin ein König. Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Wo die Soldaten im Garten Gethsemane Jesus wollten gefangen nehmen, sind so gekommen, oder? Und hat Jesus gefragt, wen sucht ihr? Ja, und sie haben gesagt, der Jesus von Nazareth. Und da sagt Jesus nur 2 kleine Wörter. Ich bin's. Und daraufhin fliegen die Soldaten rücklings zu Boden, die schletzen sich zu Boden. Der Löwe Judah, oder redet. Wo Jesus am Tod stirbt, zerreißt den Vorhang im Allerheiligsten, reißt alles auf und sagt, nicht mehr nötig, Zugang zu Gott. Der Tag wird zur Nacht, Gräber öffnen sich, die ganze Natur spielt verrückt. Da ist eben nicht nur einfach ein kleines lämmliches Öffchen und eins mehr, wo muss sterben, sondern der Löwe Judah geht in den Tod und kämpft und durchbricht den Fluch, die Grenze, die Mauer zu Gottes Ewigkeit, zu Gottes Reich. Im Totenreich noch proklamiert er seinen Sieg. Löwe Judah. Schon im Leben von Jesus gegen Wind und Wetter steht er. Verstumme, sagt er. Und Naturgewalten müssen weichen. Mit 5 Brötchen und 2 Fischchen. Mit einem Dankgebet nährt er viel mehr als 5000 Menschen. Er gebietet den finsteren Dämonen und sie verschwindet. Das Lamm hat Macht. Und der Löwe mit Lammcharakter, demütig, wo der Jünger die Füße waschen kann, das ist ein König. Das ist ein König, dem möchte ich folgen. Dem möchte ich gehören. Wie der Löwe Aslan in den Chroniken von Narnia, geschrieben von dem überzeugten Christ C.S. Lewis, der es mit Mengen aufgenommen hat, der gesagt hat, ja, die Geschichte der Bibel, vergiss es doch. Ein scharfer Denker, ein guter Superautor, der die Chroniken Narnia geschrieben hat. Und er beschreibt dort den Löwe Aslan, der in den Tod geht. Der kämpft, in den Tod geht. Und wieder aufersteht. Er redet dort von Jesus, von dem Löwe Judah. Ich lade dich ein, gerade an Karfreitag, darum das Bild, wo da kommt. Ich muss nochmal drücken. Ja, da. Sottige Leute. Oder die kannst bergen bei ihm. Das gefährlichste Tier für den Find. Das stärkste, sicherste Tier für dich. Du kannst dich wuscheln da, in seinem dicken Fell hinein. Lass dich hier keine Freitag zu ihm zu kommen. Als Kreuz. Wir feiern die 2 Tage den Auferstehung Jesu. Wir machen weiter dann im Offenbaren Kapitel 5 mit dem neuen Lied. Es geht noch weiter. Aber da wollen wir innehalten, anhalten. Und Jesus Christus anbeten. Er, der nicht einfach wehrloses Lamm, ein wehrloses Lamm war, sondern der Löwe für dich und mich, wo in den Tod gegangen ist, bereit war, die Flucht zu übernehmen, damit wir frei sind. Und so sagt Jesus, Johannes 10, Vers 28, ihnen gebe ich das ewige Leben. Sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das sagt der, der das Buch öffnet. Das sagt der, der zeigt, was wird kommen. Nicht einfache Zeiten. Schon jetzt stehen wir nicht in einfachen Zeiten. Und es wird noch spürlich schwieriger werden. Aber es ist der, der dich und mich in der Hand hat. Uns niemand kann ausreißen aus seiner Hand. Wend dich dem Löwe Juda zu, der sein Leben für dich gegeben hat. Du darfst dich dreit wissen, was auch mag kommen. Das ist das Evangelium, das ist unsere Grundlage, das ist unser Glaubensbekenntnis als Kirche, das uns verbindet mit vielen, vielen, mit den Kirchen weltweit. Wir möchten gerade an Karfreitag dem nachdenken, dass wir wirklich den Kern vom Evangelium verstanden haben und uns mit Christus kleidet. Er, der uns umgibt und für uns kämpft und gesiegt hat.